Sebastian Striegel.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge der Großen Anfrage. Etwas mehr als anderthalb Jahre ist es her, dass die neurechte Gruppierung Identitäre Bewegung ihr Hausprojekt direkt am Halleschen Steintor-Campus geräumt hat. Dass es dazu kam und dass sie jetzt nicht mehr in Halle mit einem Objekt vertreten ist, ist dem Widerstand eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses in Halle und darüber hinaus zu verdanken. Doch so gern wir die IBler haben hier ziehen sehen, aufgelöst sind sie dadurch nicht, weder sie noch viele andere Gruppen und Strukturen, die der neuen Rechten zugeordnet werden. Um diese Strukturen etwas besser auszuleuchten und zu verstehen, habe ich heute die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo aus Wien.
Natascha, du hast zur neuen Rechten geforscht und bist unter anderem Co-Autorin zweier Bücher über dieses Thema. Wie schätzt du denn den aktuellen Zustand der rechten Netzwerke im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus ein?
Wir haben es eigentlich mit zwei unterschiedlichen Dynamiken in der Szene zu tun, die sich nur scheinbar widersprechen. Auf der einen Seite sehen wir im Moment, dass es doch nicht mehr ganz so rund läuft. Also dass doch hier und da hakt, dass viele oder einige der Personen und der Organisationen in juristische Prozesse verwickelt sind, dass doch recht viel Introspektive gerade herrscht und man versucht, auch bestimmte Strukturen am Leben zu halten, sehr viel Selbstbeschäftigung und dass dieser Hype und dieser Buzz, den es gegeben hat, etwas abgeflaut ist. Und das liegt natürlich einerseits an diesen juristischen Auseinandersetzungen, andererseits gibt es doch recht viel internationalen Druck auch auf die deutschsprachigen Strukturen. In Frankreich ist die Identitäre Bewegung verboten worden. Und und andererseits gibt es natürlich sehr viel antifaschistische Arbeit, wo immer wieder Steine in den Weg gelegt worden sind, wo Veranstaltungen nicht stattfinden haben können, wo viel Aufklärungsarbeit passiert ist. Und das wirkt. Das wirkt nachhaltig. Dann gibt es aber gleichzeitig die Dynamik, dass sehr viel übernommen worden ist in den medialen Mainstream von den neuen Rechten. Also dass sehr viele Ideologeme, sehr viele Begriffe, sehr viele Konzepte jetzt auch oder jetzt schon länger, aber sehr, sehr stark in vermeintlich seriösen Medienhäusern passiert und dann eine Öffentlichkeit getragen wird. Mhm. Und das heißt, wir sind eigentlich in einer Situation, wo man sagen kann, es braucht gar nicht mehr die neue Rechte für neurechte Ideologie, denn sie ist mittlerweile so weit reingesickert in eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft, dass es zum Selbstläufer geworden ist in vielen Kreisen. Und das widerspricht sich eben nur scheinbar.
Ja, vielleicht dazu gleich mal eine Nachfrage. Ist denn mit einer solchen Entwicklung, die du da beschreibst, das aufgegangen, was Leute aus dieser Szene, zum Beispiel ein Götz Kubitschek vom sogenannten Institut für Staatspolitik, unter dem Begriff der Metapolitik versucht hat, über viele Jahre zu vertreten, zu sagen, vorpolitische Räume oder auch metapolitische Räume fruchtbar für neurechte Ideen zu machen, in der tatsächlichen Hoffnung, dass sowas in andere Diskurse übernommen wird?
In bestimmten Bereichen ist das tatsächlich geglückt. Und das ist natürlich mal ein schlechter Befund. Aber wenn man sich das Thema Flucht, Asyl anschaut, dann ist hier sehr, sehr viel, sind hier sehr viele Dämme gebrochen in den letzten Jahren. Und sehr viel Sprache wird verwendet, die sehr nahe ist an dem Konzept des großen Austauschs, das die Identitären popularisiert haben. Ein Konzept von Renaud Camus. Letztens hat, also ich kann es aus Österreich berichten, wo ja Sebastian Kurz Kanzler ist, der ÖVP, also der Schwesternpartei der CDU, nicht AfD und es ist nicht die FPÖ, sondern wir reden hier von der ÖVP, wo da letztens einer der wichtigsten Funktionäre eine Presseersendung ausgeschickt hat, wo er gesagt hat, die SPÖ, also die Sozialdemokratie, möchte das sehr rigide Staatsbürgerschaftsgesetz in Österreich lockern, damit die Mehrheitsverhältnisse im Land geändert werden können. Und das ist sehr, sehr nah dran an dieser Idee, dass es, also des großen Austauschs, dass es zu politischen und gesellschaftlichen Veränderungen kommt, dass das absichtlich gemacht wird, damit sie einen Vorteil gibt an den politischen. Und das ist schon, das sind schon Dammbrüche da, wenn das nicht einmal mehr aus der FPÖ oder der AfD kommt, sondern wenn das jetzt mittlerweile so stark auch im Konservatismus drinnen ist.
Wir werden vielleicht nachher nochmal dazu kommen, was man auch gegen solche Dammbrüche tun kann und wie aus zivilgesellschaftlicher, aus antifaschistischer Perspektive und auch aus Perspektive von demokratischen politischen Akteuren da erfolgreich vielleicht auch gegen angegangen werden kann, gegen solche Versuche immer wieder auch Dämme brechen zu lassen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal gucken, wenn denn die Ideen der neuen Rechten bereits in den politischen Diskurs auch eingeflossen sind, wenn sie hier Wirkung entfalten. Und du hast es für Österreich beschrieben, für Deutschland und auch für Sachsen-Anhalt würde ich ähnliche Entwicklungen sehen. Auch dort haben wir insbesondere bei der CDU in den letzten 5 Jahren erlebt, wie verbal da eine große Offenheit war, wie entsprechende Vorstellungen auch Teil von politischen Konzepten geworden sind, wie wir im Landtagswahlkampf hier gesehen haben, bis hin zum Ministerpräsidenten, der also auch entsprechende Dinge aufgenommen hat. Für mich ist da die Frage, du hast schon gesagt, das ist eingeflossen. Wie wichtig sind denn dann bestehende Strukturen noch? Wir haben kurz in der Anmoderation ja das Beispiel Halle gehabt, das Haus der Identitären Bewegung hier direkt am Campus. Das gibt's nicht mehr. Andererseits ist zum Beispiel das sogenannte Institut für Staatspolitik in Schnellroda mit dem auch dort angeschlossenen Verlag weiterhin da. Von dort gibt es auch intensive Vernetzungen in die AfD-Fraktionen der einzelnen Bundesländer beispielsweise. Wie wichtig sind solche Strukturen für die neue Rechte denn dann noch?
Diese Strukturen und vor allem alles, was Immobilien ist, alles, was wirklich eine Örtlichkeit ist, das kann man gar nicht überschätzen. Denn sehr viel politische Arbeit passiert aus Wohnzimmern heraus und ist immer so halb mit dem Privatleben vermischt. Und das ist immer ein Professionalisierungsschritt, wenn man das an einen Ort binden kann. Und sei es nur ein Büro, wo man Sachen ablegen kann, wo ein Computer steht. Das hört sich banal an, aber das ist tatsächlich sehr wichtig, denn das ist ein Professionalisierungsschritt. Dort können Sachen gelagert werden, aber es ist auch ein Ort, wo es einen hinzieht, wo man Bildungsarbeit machen kann, wo man nicht drüber nachdenken muss, hat man einen Ort, wo man hingehen kann. Also das ist generell, würde ich sagen, für politische Arbeit sehr wichtig und gerade wenn die extreme Rechte solche Orte entwickelt, sind sie rein aus praktischer Sicht schon sehr wichtig. Dazu kommt dann, und das hat man an Halle sehr gut gesehen, die symbolische Bedeutung von solchen Orten. Also sich dort hinzusetzen, wo es die Linken sehen müssen, wo die Antifaschistinnen es sehen, wo der Feind, der Gegner es sieht, ein sichtbarer Punkt in der Landschaft, auch um Unsicherheit und vielleicht auch sogar Angst zu verbreiten.
Aber ganz konkret, ja, hier in Halle auch gab ja auch Angriffe aus dem Haus
genau.
heraus, ja.
Und Landnahme, genau. Eben, genau. Also das kommt dann noch dazu. Nicht nur quasi dann diese Landnahme, sondern aus der heraus dann auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, nicht nur die Angst zu verbreiten, sondern konkret auch Gewalt auszuüben. Und dementsprechend sind, also gerade Halle, so wie du sagst, überhaupt nicht überzubewerten.
Und mit Blick auf die Vernetzung der Strukturen, also was wir ja in Sachsen-Anhalt insbesondere gesehen haben, ist, dass es eine umfassende Vernetzung innerhalb dieser Szenen gibt, dass eine identitäre Bewegung gleichzeitig mit Akteuren aus dem Bereich des Instituts für Staatspolitik unterwegs ist, dass es Interaktionsverhältnisse gibt mit der AfD-Landtagsfraktion und dem Landesverband, dass es internationale Vernetzung natürlich insbesondere auch nach Österreich gibt. Ist das eine Entwicklung, die ihr in Österreich so auch seht? Ist das in einer ähnlichen Weise da?
In Österreich ist politisch sehr viel passiert in den letzten 2 Jahren. Und das betrifft vor allem auch die FPÖ. Das heißt, die FPÖ war selbst gerade sehr stark auf einer Selbstfindungsphase nach Ibiza. Ja. Und da gab es so 2 Flügel in dieser Partei. Der eine, der doch auf Distanz zu den Identitären gegangen ist, also, weil man wirklich den Kontakt nicht will, aus strategischer Natur, das kann man interpretieren. Und der andere Flügel, der doch sehr offen ist, nicht nur bei den Identitären, sondern auch zu diesen Querdenker-Demonstrationen und das alles sich sehr offen dazu bekennt. Nun ist es so, dass vor einem Monat circa sich der radikalere Flügel durchgesetzt hat. Und es gab auch eine Doppelspitze und der Norbert Hofer, der, ich möchte nicht gemäßigt sagen, aber zumindest für den distanzierteren Flügel gestanden ist, der hat sich zurückgezogen und die FPÖ ist jetzt eigentlich sehr offen in ihrer Verortung, sehr nahe bei den Identitären, sehr nahe bei diesen Querdenker-Demonstrationen, war aber im Prozess in den letzten 2 Jahren. Strukturell hat sich das bis jetzt noch nicht niedergeschlagen. Also wenn es darum geht, wer sitzt im Parlament oder sowas. Klar, wir hatten da jetzt auch noch keine Wahl und die FPÖ kann sich recht gut auch aus anderen Strukturen rekrutieren. Aber ideologische Nähe gab es sowieso immer. Aber jetzt sucht man auch zunehmend so eine aktivistische Nähe auf der Straße. Und da hat Corona sehr viel bewirkt. Also diese Anti-Corona-Demonstrationen sind sie nicht, sondern diese Querdenker-Demonstrationen. Und ja, das heißt, es ist sehr, sehr interessant, wie das jetzt weitergeht, weil die Identitären doch recht große Probleme mittlerweile haben in Österreich und schon Umgehungsstrukturen aufbauen, aber die wiederum recht erfolgreich und mit einer gewissen Dynamik dahinter.
Ja, auch das scheint eine Parallelität ja zu sein zur Entwicklung hier, weil wenn man sich anguckt, wie die AfD in den letzten Jahren agiert hat, dann ist diese ja immer weitergehende Radikalisierung, ohne dass man auf der anderen Seite Gemäßigte stehen hätte, aber diese wirklich auch völlig unverblümte Zusammenarbeit mit identitären Strukturen, mit Strukturen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die AfD ist inzwischen in einer Reihe von Landesverbänden in der Bundesrepublik Deutschland ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet, ist das ja auch zu erkennen und die entsprechenden Überschneidungen mit dem Milieu der Querdenker ist hier ja auch sehr, sehr gut zu sehen. Lassen sich denn für Österreich und möglicherweise auch im Vergleich zu Deutschland auch Rückschlüsse ziehen, woraus sich diese Szene auch finanziert? Also ist das auch eine Entwicklung oder ein Befund in Österreich, dass aus dem parlamentarischen Raum heraus auch die Finanzierung für solche außerparlamentarischen Aktivitäten erfolgt, also für Strukturen auch da?
Die Finanzierung der Identitären und der neuen Rechten generell, das ist sehr interessant. Das ist ja von Anfang an irgendwie auch Thema gewesen, auch quasi wie da jeweils die Zusammenarbeit ist über die Länder hinaus, weil am Anfang war die Identitäre Bewegung Österreich sehr groß, dann hat man geholfen, in Deutschland die IB Deutschland aufzubauen. Das Institut für Staatspolitik ist nochmal ein anderer Faktor und vielleicht auch sogar ein finanzstärkerer Faktor. Also da gibt es viele Unbekannt, aber es ist, also ich meine, einerseits über Buchverkauf und Merchandise-Verkauf, also ganz normale Wege, die gibt es auf jeden Fall. Die scheinen auch durchaus erfolgreich gewesen zu sein. Wir wissen ja, nachdem es da diese Steuerprobleme, um es mal so auszudrücken, gegeben hat und einige dieser Geldflüsse ja vor Gericht gelandet sind. Und was da verlautbart worden ist, da wissen wir, dass ja durchaus ein Umsatz gemacht worden ist mit diesen, vor allem mit diesen Merchandise-Artikel. Und wie die dann natürlich dieses Geld nochmal aufgeteilt worden ist, ist eine andere Frage. Aber jetzt kann man schon spekulieren, dass das nicht alles nur in private Taschen gelandet ist und sich die ein schönes Leben gemacht haben, sondern dass da durchaus auch breite Strukturen im deutschsprachigen Raum unterstützt worden sind. ein anderer Weg, den von Anfang an sehr, sehr intensiv, der sehr intensiv begangen worden ist und sehr erfolgreich, war das Spendenlukrieren. Also diese Mikrospenden.
Also wirklich auch sehr kleinteilig, ja.
Sehr kleinteilig, genau. Also dann, wir brauchen ein neues Banner für das Haus in Halle oder wir brauchen eine neue Kamera und dazu brauchen wir 1.000 Euro oder 2.500 Euro. Und natürlich wurde das wurde dann innerhalb von ein paar Stunden erreicht, dieses Ziel. Das sind so Wege und dann gibt's auch die persönliche Finanzierung über so Plattformen wie Patreon zum Beispiel oder PayPal, wo einzelne Personen und dann natürlich die Personen, die ganz ganz oben sind in den Strukturen. Und so setzt sich das dann zusammen. Und das war dann doch so, dass am Ende viel, viel Geld da geflossen ist, und zwar international. Wir wissen ja auch, dass der Attentäter von Christchurch gespendet hat an die IB, beziehungsweise auch persönlich gespendet hat an Personen. Und da fließt schon viel Geld und da kann man sich dann doch sehr frei bewegen, wenn man mal ein paar tausend Euro im Monat zur Verfügung hat. Und welche Geldflüsse, also das sind jetzt Spekulationen, da gibt es ein paar so Indizien, dass da das Geld noch auch sogar aus Ländern geflossen ist, über Vereine, die da vorgeschoben worden sind und so weiter. Da gibt es Indizien, das trifft auf die gesamte rechtsextreme Szene zu. 100% quasi kann man die Geldflüsse aber noch nicht nachzeichnen. Mhm.
Das verweist allerdings sowohl die Ebene der Mikrospenden als auch die potenzieller Geldflüsse schon auch auf einen Paradoxon in dieser Szene. Wir haben es ja einerseits mit nationalistischen Bewegungen zu tun, mit nationalistischen Gruppierungen und Strukturen und andererseits aber ja mit einer internationalen Zusammenarbeit. Wie lässt sich das eigentlich auch ideologisch erklären, bis hin dazu, dass es ja eine intensive Zusammenarbeit auch in die neue Rechte oder in die Rechte der Nordamerikas gibt, also bis in die Vereinigten Staaten. Das macht ja weder vor Ländergrenzen noch vor Kontinenten halt.
Ja, es wird ja immer von dieser Internationalisierung der extremen Rechten gesprochen. Das finde ich nicht ganz passend, denn für Europa ist es eine Transnationalisierung. Das heißt, und das ist wirklich paradox, die Ländergrenzen existieren einfach gar nicht, gerade für das Umfeld der IB. Da arbeitet man wie selbstverständlich über Ländergrenzen hinweg zusammen. Es hat sich nie besser gezeigt als 2015/16, wo man Demonstrationen gemacht hat oder in der Nähe von Grenzen Aktionen gemacht hat. Und ganz selbstverständlich, da war aus Slowenien, die waren dabei, und aus Italien und aus Österreich und aus der Schweiz. Und das war kein internationales Aufeinandertreffen, sondern man kennt sich. Ja, das sind befreundet und man kennt sich und man macht etwas zusammen. Und ob der eine jetzt aus Slowenien ist und der andere aus Italien, also diesen Formalrahmen quasi, dass es jetzt internationale Gruppen sind, die da formal zusammenarbeiten, der existiert nicht, sondern es ist eine transnationale Zusammenarbeit. Und das ist bemerkenswert.
Die lässt auch alle sozusagen nationalen Egoismen vergessen, weil, klar, dass zwischen Deutschland und Österreich in der extremen Rechten eine unmittelbare Zusammenarbeit auch transnational in dem Zusammenhang stattfinden kann und es dafür historische Vorläufer gibt, keine Frage. Aber ansonsten liegt ja auch in der extremen Rechten zunächst mal historisch die Betonung auf die eigene Nation. Hier gibt es ja offenbar eine Entwicklung, die abzielt auf sozusagen das gemeinsame Identitätsmerkmal eines weißen, historisch verorteten Europas, das man gemeinsam zu verteidigen trachtet gegen äußere Einflüsse. Wo entstand diese Entwicklung und wie ist sie tatsächlich passiert?
Ich finde sie immer sehr lustig, weil ich mir immer denke, ja, italienische Identitäre und österreichische Identitäre, bitte redet mal über Südtirol, setzt euch mal zusammen und dann redet über Südtirol. Man muss schon recht viel aussparen und man muss schon wirklich sehr viel bereit sein, auch zu schlucken, wenn man so zusammenarbeiten will. Und man sieht, es funktioniert, wenn's gut geht. Aber dann, spätestens dann, wenn es ein bisschen knirscht und knackt, wird's schwierig. Und das, woher das kommt, also es gibt diesen Europagedanken, der ist gar nicht so jung eigentlich in der extremen Rechten. Den gibt's auch schon in faschistischen Ideologien. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel im englischen Faschismus, Oswald Mosley, mit Nation Europa, da ist dieser Europagedanke und dieser gemeinsame Gedanke, dass man ja da jetzt nicht Krieg führt gegen Deutschland, sondern dass man da gemeinsam für ein Europa steht. Und dass dieses Europa ist, wie du sagst, natürlich weiß, wird als kulturell gemeinsamer Raum gesehen. Also da sind die Unterschiede so marginal, dass das eigentlich quasi alles Brudernationen sind oder sogar ein großer Kulturraum ist. Und dieses Europa muss immer verteidigt werden. Das ist ganz wichtig, ist, dieses Europa kann nicht einfach existieren als Punkt in der Welt, selbst mit diesen ganzen Konzeptionen, sondern es ist in ständiger Bedrohung. Es wird ständig von innen und von außen bedroht. Und die Außenbedrohung, die ist, je nachdem, wo man in der Zeit schaut, das ist der Kommunismus und die Sowjetunion oder das ist der kulturelle Einfluss der USA oder das ist Afrika und das ist so, das reicht dann schon oft so als rassistisches Kollektiv, das so zu benennen, ja, die Armutsflüchtlinge aus Afrika oder, und das ist es ja aktuell, die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak. Und gegen all die muss man sich wehren. Die sind eine Bedrohung der eigenen Existenz. Und in diesem Bedrohungsszenario schwingt immer schon die Idee eines Krieges mit. Also nicht nur sind sie eine Bedrohung, sondern sie sind eine kriegerische Bedrohung, eine Bedrohung für die eigene Existenz. Und man befindet sich hier in einem Abwehrkampf, der Teil eines Krieges ist. Und wenn man das wirklich glaubt, dann sind Flüchtlinge tatsächlich auch Kombattanten in einem Krieg und müssen genauso behandelt werden. Das heißt, in dieser Konzeption dieses Europas, dieses Defend Europe, Europa verteidigen, dieser Nation Europa, ist immer auch dieser Kriegsgedanke drinnen und dieser Krieg nach außen. Und Frontex sind dann quasi Soldaten in einem Krieg. Und das ist das, was es so gefährlich macht. Da gibt es diese scheinbar positiven Europa-Bezüge, aber diese Europa-Bezüge funktionieren nur mit der Prämisse eines Krieges nach außen.
Du hast den sozusagen die Abgrenzung bis hin zum Krieg nach außen und die Frontstellung an der Stelle schon erwähnt, hast aber auch ja gesagt, das hat eine doppelte Dimension, nämlich diese kriegerische Frontstellung nach außen und gleichzeitig aber auch ja die Betonung eines inneren Feindes. Kann die extreme Rechte in Europa sich auch da, also hat sie da auch einen gemeinsamen inneren Feind vor Augen oder sind es je nach Nationalstaat dann unterschiedliche Personengruppierungen, die da imaginiert werden?
Es ist immer der Krieg nach außen und die Verschwörung nach innen. Das ist der Dualismus, der da vorherrscht. Und mit Kombattanten in einem Krieg geht man um, wie man mit Kombattanten in einem Krieg umgeht. Aber auch mit Verschwörern, ja, mit Verrätern geht man um, wie man mit Verrätern eben umgeht. Und da passt dann diese, also das sieht man jetzt auch wieder bei diesen Querdenken, diese ganze Hochverrat und wir stellen euch vor ein Gericht. Also diese ganze Rhetorik ist genau diese, das ist das schlimmstmögliche Vergehen quasi an der Nation, dieser Verrat. Und wer sind diese Verschwörer, wer sind diese VerräterInnen? Wenn man da jetzt eine einzelne Gruppe aufzählen möchte, dann fällt einem eigentlich nur so eine Kaskade ein. Also sind Klimaschützerinnen, es sind Feministinnen, es ist die Politik, also ja, in Deutschland Merkel oder wer auch immer. Aktuell sind es auch die Virologinnen, also kann man ja aufzählen ohne Ende, denn die Linkslinken und die Sozialdemokratie und die Kommunisten und die Grünen, und da kann man ja ganz viele aufzählen. Also der Austausch ist nicht beliebig, denn es ist ganz klar, dass es vor allem die trifft, die sich irgendwie für eine bessere Welt einsetzen und für progressive, linke, egalitäre Ziele. Aber wer gerade am meisten im Fokus steht, das ist tatsächlich einigermaßen beliebig. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie eben strukturell zu diesen Verräterinnen gemacht werden. Und in dieser Verrats-, in dieser Verschwörungslogik steckt natürlich ein ganz alter Antisemitismus dahinter. Ja, das heißt, die bekommen alle in diesem Verschwörungsdenken bekommen sie alle die Funktion des sich verschwörenden Juden und Jüdinnen, die von innen das Land zerstören möchten. Und deswegen ist auch, wenn Juden und Jüdinnen nicht explizit gesagt werden, ist quasi das Denken, also der strukturelle Antisemitismus, immer dahinter.
Also die sind alle Agenten in ihren jeweiligen Funktionen, genau, einer dahinterstehenden Macht sozusagen in dieser Wahrnehmung.
Genau. Und die sind natürlich alle auch, also böse Menschen und international vernetzt, also und wollen den angestammten Leuten etwas Schlechtes. Und das kann man eins zu eins nachlesen, schon vor 100 Jahren oder vor 110 Jahren in den Protokollen der Weisen von Zion. Es hat sich in 110 Jahren nicht verändert, diese Logik. Und es ist fast auch so exakt dieselbe Sprache. Und das ist dieses Verschwörungsdenken. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil es in seiner Kohärenz so logisch wirkt. Na klar, alles schlecht auf der Welt. Endlich kann ich es den 5 Gruppen umhängen. Und wenn die weg sind, dann ist alles gut. Und muss man sich nicht mit der Komplexität der Welt auseinandersetzen, wenn man es endlich weiß, ich wer dafür verantwortlich ist, dass alles so schlecht ist. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
Dann lass uns vielleicht noch an einer Stelle noch mal ein bisschen tiefer reingehen, nämlich bei der Frage, du hast die Gruppen schon aufgezählt und das die ersten in deiner Aufzählung waren sinnigerweise tatsächlich auch die KlimaschützerInnen. Mhm. Wir haben ja so eine, ja, auch Konjunktur von Themen, über die sich ein Mobilisierungspotenzial für die neue Rechte in den letzten Jahren gezeigt hat. Es war die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015, 2016 und auch schon beginnend davor. Es war jetzt die Pandemiesituation weiterhin andauernd. Mir scheint, dass das Thema Klimaschutz und Bekämpfung der Klimakrise, also ganz konkret auch das Engagement von KlimaschützerInnen, zunehmend stärker in den Fokus auch der neuen Rechten rückt und auch im Sinne einer Gegenbewegung zu einem neurechten Kampagnenthema wird.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch wieder interessant, weil auch hier gibt es jetzt einen Dualismus innerhalb der Szene. Einerseits KlimaschützerInnen, die werden zu einem der Hauptfeinde, denn warum bekommen die so viele Leute auf die Straße? Was steckt da dahinter? Warum? Was wollen die machen mit der Welt? Warum wollen die da, dass das nicht einfach so weitergeht wie bisher? Also das ist natürlich in direkter Ablehnung zu dem, was die extreme Rechte möchte. Vor allem, weil ja die sehr junge Klimaschutzbewegung sich ja auch entschieden hat und zu Recht entschieden hat, das nicht nur so monothematisch zu machen, sondern immer auch soziale Folgen abzuwägen und das sehr gut einzubetten, auch in diese soziale Frage. Und das passt dann natürlich noch viel weniger für die extreme Rechte. Und alles, was irgendwie so organische Mobilisierung von unten ist, ist sowieso ein Problem für die extreme Rechte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, vor allem im angloamerikanischen Raum, einen immer stärkeren Strang des Ökofaschismus. Ich weiß, das klingt auf Deutsch ganz furchtbar, weil es ganz oft als Schimpfwort für oder gegen die Klimaschutzbewegung oder gegen Grüne gesagt wird, aber es gibt diesen Strang des Neofaschismus, das heißt Ecofaschismus, Ökofaschismus. Und da fühlt man sich auf einmal sehr bemüht, auch etwas für den Klimaschutz zu tun, auch etwas für den Umweltschutz zu tun. Auch da gibt es eine lange Geschichte in der extremen Rechten und sieht das Hauptproblem in den Menschen. Und zwar, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt. Und diese zu vielen Menschen, wenn die nicht wären, dann könnte man auch die Welt retten, dann könnte man die Erde retten, dann könnte man die Umwelt retten. Und deswegen wäre es ja doch besser, wenn diese vielen Menschen weg wären.
Und lass mich fragen, es sind bestimmte Menschen.
Es sind bestimmte Menschen. Ne? Wo verortet man diese vielen Menschen? Ich würde dich erraten lassen.
Afrika vermutlich.
Korrekt, ja. Also man sagt, es sind natürlich nicht...
Im Fall auch noch Asien, würde mir als zweites einfallen, ja.
Mhm. Und wenn man es dann, also man verortet es geografisch und sagt, ja, das sind einfach zu viele und also... Da merkt man den Zynismus und die Menschenverachtung, weil der Subtext ist, um dieses auch nicht schade, wenn da weniger sind, ist es ja egal. Und man verortet sie aber auch innerhalb der Gesellschaft. Und da sind es natürlich die Armen, die Asozialen, die Migrantinnen, die zu viele Kinder bekommen. Und deswegen sind die auch zu viele. Und die möchte man weghaben. Und dieses Weg ist entweder also mit Maßnahmen wie... Die dürfen sich nicht vermehren, also tatsächlich auch mit so Forderungen nach Sterilisation oder nach einer Ein-Kind-Politik oder Kein-Kind-Politik, also diese Geschichten. Oder, und das hat uns Christchurch gezeigt, man nimmt das als Motivation, ganz direkt dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht mehr existieren.
Und ja, der Angriff auf Muslime.
Genau. Und der Attentäter von Christchurch hat sich selbst als Ökofaschist gesehen und war seine ersten Worte in dem Manifest sind, it's the birth rates, it's the birth rates, it's the birth rates. Also es sind die Geburtenraten. Und da sieht man, dass das ja doch auch ein gefährlicher, sehr gefährlicher Strang ist, den es da gibt.
Ja, ganz klar. Lass uns vielleicht nicht nur beim Befund stehen bleiben, sondern auch dahin kommen, was wir aus den letzten Jahren an Erkenntnissen haben. Was hilft gegen die extreme Rechte? Welche Strategien gibt es, um ihr auch entgegenzutreten? Wir haben vorhin schon antifaschistisches Engagement ganz konkret auch im Blick gehabt. Aber wenn wir uns Diskurse anschauen einerseits, dann fände ich es interessant, nochmal drauf zu gucken, was hat sich bewährt im Kampf gegen die extreme Rechte in der Auseinandersetzung da? Wie schaffen wir es in unseren Diskursen auch Anknüpfungspunkte zu bringen, die wirksam sind gegen solche Ideen?
Also auf der einen Seite, ja, dieses antifaschistische Engagement, das möchte ich trotzdem nochmal betonen, das ist so wichtig. Immer dann, wenn Widerspruch geleistet wird, egal auf welcher Ebene, das ist das Wichtigste. Das ist nicht zur Normalität werden lassen. Das ist mal wirklich das Allerwichtigste. Und dann nicht beirren lassen. Das ist es. Also nur weil die so laut sind oder weil sie auch so, also auch Strategien haben, die funktionieren, man muss diesen Kampf auch annehmen. Und man sieht ja, wie drängend diese Klimaschutzbewegung ist und wie viele Leute das gut finden und wie viele Leute auf die Straße gehen und mitmachen wollen und das verstehen. Und da darf man sich nur nicht beirren lassen und darf nur nicht glauben, dass man jetzt auch einen Schritt auf die anderen zugehen muss, nur weil die so laut schreien. Und das ist konfrontativ, aber wir leben in konfrontativen Zeiten. Und diese Konfrontation, das muss man tatsächlich auch annehmen und nicht versuchen, einen Mittelweg zwischen Menschenverachtung und Demokratie zu finden oder einen Mittelweg zwischen die Erde soll verbrennen und wir hätten gerne in ein paar Jahrzehnten noch eine lebenswerte Welt, den gibt's nicht. Und das ist eine polarisierte Zeit und die ist schwierig und es wird noch sehr wackelig werden in den nächsten Jahren. Aber es ist ganz, ganz wichtig, nicht einzuknicken. Und das ist das Allerwichtigste, was ich politischen Akteuren, die wir ja alle sind, innerhalb und außerhalb des Parlaments mitgeben kann. Natürlich nicht dogmatisch zu werden oder gar nicht mehr auf Kritik zu hören. Aber überall da, wo es wirklich rote Linien gibt und Menschenverachtung, Menschenhass, Rechtsextremismus, da gibt es viele rote Linien, sich da nicht beirren zu lassen, nur weil die besonders laut sind oder weil die Support bekommen aus Ecken, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte oder weil deren Einstellung auch in großen Medien transportiert wird.
Also das verstehe ich und finde ich sehr gut, sich da nicht beirren zu lassen, klar zu bleiben, selbst auf den Positionen auch zu stehen und die zu verteidigen, weil in der Tat ein Mittelweg da nirgendwo hin führt. Gleichzeitig ist es aber trotzdem ja eine Situation, ich glaube, du hast auch Erfahrungen gemacht, dass das nicht nur sehr anstrengend, sondern wirklich auch ja sehr, sehr, sehr herausfordernd für einen selbst werden kann, immer wieder diese Angriffe auch auszuhalten. Und du hast ganz bewusst zum Beispiel auch bei Twitter mal eine Auszeit für dich genommen, bist inzwischen zurückgekehrt, ich glaube zur großen Freude von vielen anderen, die bei Twitter aktiv sind, mit deinen Analysen, mit deinen Hintergründen. Trotzdem hat das ganz offensichtlich ja was auch mit dir gemacht, dass es diese massiven Angriffe gab und du hast für dich entschieden, zu sagen, nee, jetzt muss es auch mal einen Stopppunkt geben. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen und was du Leuten mit auf den Weg geben kannst, die für sich auch persönliche Grenzen irgendwann fühlen und sagen, ich weiß nicht, ob ich das noch aushalten kann und wie ich damit umgehe, mit solchen permanenten im Sturm stehen.
Man darf sich nie selbst so verausgaben, dass man nicht mehr kann. Ja, das ist jetzt auch leichter gesagt als getan. Aber es ist auch wie schwierig mit Social Media, weil wir sind keine Einzelkämpferinnen. Es ist wichtig, dass wir uns vernetzen. Es ist wichtig. Es wird uns nicht eine einzelne Person retten. Nie. Nie wird die eine, weiß ich nicht, der Superheld oder die Superheldin plötzlich auftauchen und sagen, tada, ich wäre jetzt da und ich rette uns jetzt alle. Das passiert nicht. Und es ist gut, dass wir nicht so denken und es ist gut, dass wir das nicht erwarten. Es geht nur gemeinsam. Und dieses gemeinsam heißt, dass auch Menschen, die gerade nicht mehr können oder denen es zu viel ist, dass die sich zurückziehen können und dass dann nicht alles zusammenbricht oder dass man glaubt, es bricht alles zusammen. Und das heißt aber auch, dass man sich zusammenraufen muss und dass man auch mit Menschen zusammenarbeitet, die, wo man nicht alles teilt und wo man sich vielleicht Dinge auch ausstreiten muss. Auch streiten ist gut. Und das ist, also die Last darf nie auf einer einzelnen Person liegen oder auf ein paar einzelnen Personen und aber auch quasi das Positive, ja, der Fame darf auch nicht auf einer einzelnen Person liegen, ja, das passiert nicht. Das ist, natürlich braucht es Gesichter und es ist gut, dass es die gibt und es ist gut, dass sie auch auftauchen, aber darf nie vergessen, es sind nie Einzelpersonen, es sind immer kollektive Prozesse. Es passiert immer dann etwas Demokratisches und es passiert immer dann etwas Gutes und etwas Linkes, wenn sich viele Menschen zusammentun, eine gemeinsame Klammer finden. In dieser Klammer kann man ganz unterschiedliche Ansichten noch haben, aber man einigt sich auf ein politisches Minimum, was man erreichen möchte und arbeitet daran und ist gegenseitig tolerant und auch kritisch und stimmt auch nicht überein, aber sieht stellt das Gemeinsame vor das Trennende. Und das braucht's wirklich. Und das kann ich nur dazu aufrufen, das immer wieder zentral zu stellen, weil wir haben nur uns. Es gibt nicht plötzlich noch ganz viele mehr Leute, die wir nicht kennen, die dann plötzlich genauso sind wie wir und die haargenau so arbeiten möchten, wie wir das möchten, sondern man muss sich zusammentun.
Aber das ist ja eine mutmachende Erkenntnis und ein mutmachender Punkt von dir. Wir müssen die Welt nicht alleine retten, sondern wir dürfen es in gemeinsamer Kraftanstrengung tun. Wir dürfen aufeinander bauen und gemeinsam da zusammenarbeiten mit klaren Positionen. Ich glaube, das ist auch nochmal klar. Aus der Klimakrise heraus wird uns kein Mittelweg und kein Beschwichtigen führen. Und die Menschenwürde ist auch nichts, was man relativieren kann, sondern die kann nur in ihrer Absolutheit auch verteidigt werden. Aber vielleicht ist das ein wichtiges Signal auch an alle, die immer mal sich fragen, ja, wie stehe ich da eigentlich alleine und mit meiner kleinen Kraft irgendwie nur da? Es geht gemeinsam. Vielen Dank, Natascha, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast Die große Anfrage. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach wo auch immer alle zuhören.
Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.